Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr dürft Platz nehmen. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Es werden immer mehr. Das ist wirklich schön zu sehen. Ich möchte heute Morgen in das Buch der Offenbarung mit euch gehen und einen Text vorlesen, das mich sehr angesprochen hat. Die Offenbarung ist ja etwas ein schwieriges Buch. Wir haben am Anfang des Buches wird Jesus in seiner Herrlichkeit dargestellt und kurz danach kommen dann die Sendschreiben. Die Sendschreiben an die Gemeinden. Das sind Briefe, die Johannes, der Apostel, empfangen hat, als er auf der Insel Patmos war. Und diese Sendschreiben oder diese Briefe sind an Gemeinden gerichtet. Und es werden 7 Sendschreiben erwähnt in der Offenbarung, die an 7 Gemeinden gerichtet waren. Und diese Gemeinden sind historische Gemeinden, die es wirklich mal gab, die in der heutigen Türkei lagen. Aber diese Briefe, diese Sendschreiben sind auch prophetisch. Sie gelten auch für uns als Gemeinde bis zum heutigen Tag. Und sie sind gültig für uns auch. Und wir sehen in diesen Briefen, in diesen Sendschreiben an die Gemeinden, wie Jesus über die einzelnen Gemeinden damals, aber auch heute urteilt. Er schaut sie sich genau an und er urteilt über sie und sagt, was sie gut machen und was sie schlecht gemacht haben. Und diese Briefe, diese Sendschreiben helfen uns, unser Leben zu prüfen, uns als Gemeinde zu prüfen, aber auch uns ganz persönlich zu prüfen, ob wir richtig unterwegs sind mit dem Herrn. Und deswegen lasst uns darauf hören. Wir wollen uns ein Sendschreiben anschauen, und zwar an die Gemeinde von Sardes. Ihr könnt aufschlagen, Offenbarung 3, ab Vers 1 bis 5. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinde in Sardes war scheinbar eine sehr lebendige Gemeinde. Sie schien sehr geistlich. Die Gemeinde war sehr aktiv und lebendig, zumindest sah das danach aus. Die Gottesdienste waren wahrscheinlich sehr dynamisch. Der Lobpreis und die Predigten waren sehr mitreißend. Vielleicht hatten sie viele gute Programme und vielleicht halfen sie sogar viel in der Stadt, den armen Menschen, und haben viel Gutes getan. Und die damaligen Christen und vielleicht auch Nicht-Christen haben die Gemeinde sich angeschaut und sie dachten sich, das ist wirklich eine lebendige Gemeinde, da wohnt Gott, da ist so viel Leben, da ist so viel drin, da muss Gott sein, die leben, das ist eine lebendige Gemeinde. Vielleicht wäre es auch uns so gegangen, wären wir damals dort in die Gemeinde hineingegangen. Aber umso erschütternder ist es, wie Jesus über diese Gemeinde urteilt. Er sagt da in Vers 1, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und ich habe mich gefragt, warum war die Gemeinde tot? Warum sagt es Jesus über die Gemeinde in Sardes? Sieht so aus, dass du lebst, aber du bist tot. Warum ist die Gemeinde tot? Was hat der Gemeinde gefehlt? Welcher Lebensspender hat der Gemeinde gelebt, dass sie wirklich lebendig war. Wer hätte der Gemeinde Leben schenken können? Wer hätte diese Gemeinde beleben können? Das habe ich mich gefragt. Und die Bibel sagt uns, wer unser Lebensspender ist, wer uns belebt als Gemeinde, aber auch uns ganz persönlich. Und es ist der Heilige Geist. Ihr kennt zum Beispiel die Stelle aus 2. Korinther 3, Vers 6, da heißt es, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Oder Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und sein Geist ist wie lebendes Wasser, wie lebendiges Wasser. Es gibt nicht nur, Jesus gibt nicht nur Wasser, das wir trinken und unser Durst gestillt wird. Er sagt, er gibt lebendiges Wasser. Es belebt uns, es macht uns lebendig und es fließt über. Es gibt Leben weiter. Wir geben durch den Geist, wenn der Geist in uns ist, geben wir Leben weiter, weil es lebendiges Wasser ist. Und der Geist Gottes wird in der ganzen Bibel als Lebensspender beschrieben. Schon in der Schöpfungsgeschichte finden wir den Geist Gottes. Der Geist Gottes war beteiligt an der Schöpfung. Gott nahm ein bisschen Erde und Staub und formte den Menschen Adam. Und durch die Kraft des seines Geistes wurde dieser Klumpen Erde lebendig. Er hat ihnen seinen Geist eingehaucht, heißt es in der Bibel. Und dieser Klumpen wurde zum Menschen, zu einer lebenden Seele. Wir finden auch im Alten Testament in Hesekiel 37 ein Beispiel, wie sein Geist belebt, wie sein Geist Leben schenkt. Ich denke, viele von uns kennen die Vision, die Hesekiel hat von den Totengebeinen. Hesekiel sieht in einer Vision eine Ebene voll mit Knochen, mit Totengebeinen. Und diese Totengebeine symbolisieren den geistlichen Zustand Israels. Und Gott spricht da zu den Gebeinen, zu den Totengebeinen. Er sagt zu Hesekiel, weissage und sage, Gott spricht, mein Geist soll kommen über euch. Und er schickt seinen Geist und die Knochen, die werden lebendig. Es formen sich Sehnen, Fleisch, Haut. Und es gibt wieder Leben durch seinen Geist. Aber auch im Neuen Testament finden wir das immer wieder. Der Heilige Geist ist auch da, Lebensspender. Der Geist Gottes ist auch da, der belebt. Zum Beispiel wurde Jesus durch den Geist Gottes lebendig gemacht, als er auferstanden ist. Und es heißt auch, dass wir durch denselben Geist lebendig gemacht werden, wenn Jesus wiederkommt. Und der Gemeinde in Sardes hat dieser Lebensspender gefehlt. Der Geist Gottes hat ihnen gefehlt. Die Kraft des Heiligen Geistes hat gefehlt und deshalb waren sie tot. Und ich habe mich gefragt, was sind wir für eine Gemeinde? Sind wir eine Gemeinde, die lebt oder eine Gemeinde, die tot ist? Aber ich möchte es auch runterbrechen auf uns, weil eine Gemeinde ist nur so lebendig wie auch seine Mitglieder. Wie lebendig sind wir? Und ich möchte, dass wir uns diese Frage stellen. Bist du lebendig? Bin ich lebendig? Oder sind wir tot geistlich gesehen? Leben wir? Lebst du? Oder bist du tot? Bist du geistlich belebt? Vom Heiligen Geist so ergriffen, dass du einen lebendigen, echten Glauben hast? Ist dein Herz entfacht vom Heiligen Geist und brennst du für Jesus und sein Reich? Oder schläfst du und bist vielleicht schon tot? Und so ehrlich dürfen wir zu uns sein. Stell dir mal selber diese Frage. Denk nicht über andere nach. Wir sind oftmals versucht, mit dem Finger zu zeigen. Denk mal über dich nach, über dein Glauben, über dein Leben. Hast du diesen lebendigen Geist in dir? Hast du Leben? Hast du echtes Leben in dir? Oder bist du vielleicht doch tot? Als die Jünger vom Heiligen Geist am Pfingsten erfüllt wurden, sie gingen raus. Der Geist Gottes kam auf sie und sie konnten nicht anders. Sie sind rausgegangen. Sie haben von Jesus erzählt. Sie haben zu Jüngern gemacht. Es kam Leben hinein, ihr trister Alltag voller Zweifel und Unglaube wurde plötzlich lebendig und sie wurden mutig und sie sind rausgegangen, sie konnten nicht anders und haben Jesus bezeugt. Und so ist es auch mit uns, wenn sein Geist in uns ist, wenn wir belebt sind von seinem Geist, dann können wir nicht anders als rauszugehen, als uns zu bewegen, dann können wir nicht sitzen bleiben, sondern wir stehen auf und wir gehen, wir geben Gottes Wort weiter. Wir können nicht anders, als ihn anzubeten, ob zu Hause oder auch wenn wir unterwegs sind. Wir können da nicht anders, als für sein Reich leben. Und es ist wie das lebendige Wasser. Wenn uns sein Geist erfüllt, dann fließt es über. Und es fließt weiter. Es geht dann weiter zu anderen Menschen. Und es bringt auch anderen Menschen Leben. Aus unserem Mund werden Worte des Lebens kommen. Wir werden ermutigen, wir werden segnen. Und die Worte, die wir sprechen, Gottes Wort, wird Kraft haben. Und die Menschen merken, da steckt was dahinter. Durch unser Verhalten und durch unser Reden wird es sichtbar, ob wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. In Sprüche heißt es, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Oder Jesus sagt auch, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Man erkennt schnell einen Menschen, ob er erfüllt ist, ob er Leben hat, an dem, wie er spricht. Ob er Gutes spricht oder ob er Schlechtes spricht. Und wir kennen alle die Früchte des Geistes. Ein Mensch, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der lebt in den Früchten des Geistes. Wir können sie mal kurz lesen. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der Geist Gottes bringt diese Frucht in uns hervor. Wir müssen uns nicht anstrengen, das kommt automatisch. Wenn du Menschen siehst, der voller Liebe ist, dann hat er Gottes Geist in sich. Wenn du Menschen siehst, der voller Freude und Friede ist oder gnädig ist, voller Freundlichkeit ist, voller Sanftmut oder Selbstbeherrschung ist, dann ist er voll mit dem Heiligen Geist. Und sind wir nicht erfüllt und belebt vom Heiligen Geist, haben wir schlechte Werke, dann tun wir die Früchte des Fleisches oder ja, unserer sündigen Natur, die stehen in Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Was kommt aus deinem Mund? Was ist in deinem Herzen? Ist der Geist Gottes in deinem Herzen? Kommt aus deinem Mund Gnade, Liebe, Güte? Oder kommt aus deinem Mund Verurteilung, Lästern? Wie ist dein Verhalten? Kommt da Gutes hervor? Liebe? Geduld? Freundlichkeit? Oder lebst du noch in Sünde? Wenn der Geist Gottes in dir lebt, dann kannst du nicht die Sünde tun, kannst du nicht in der Sünde leben. Und es beginnt zu Hause. Und dann geht es auch weiter in unser Umfeld. Was würden die Menschen um dich herum sagen, vielleicht in der Familie, vielleicht Freunde, Bekannte, was würden sie von dir sagen? Hast du diesen lebendigen Geist? Hast du dieses Leben in dir? Bist du ein lebendiger Christ? Ein toter Christ? Was würden sie über dich sagen? Leider hört man oft Jugendliche sagen, meine christlichen Eltern, sie haben nur Gebote aufgestellt, aber sich nicht dran gehalten. Sie haben nur Gesetze gemacht und sich teilweise gar nicht selber dran gehalten. Sie waren selber tot. Es gab nur die Gesetze, aber sie waren tot. Der Glaube war nicht lebendig, es war keine Kraft da, es war kein Leben in ihm. Die Jugendlichen, aber nicht nur die Jugendlichen, auch die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, die suchen das Echte. Die suchen, dass in uns Leben ist. Dass wir das, was wir reden, auch tun. Dass wir echten Glauben haben, dass wir erfüllt sind mit dieser Kraft. Das ist Anziehen. Das wollen sie von uns sehen. Und wir beten auch als Eltern immer, lass uns Eltern sein, dass wir so sind, dass unsere Kinder uns sehen und sagen, wow, ich möchte diesen echten Glauben haben, ich möchte dieses Leben haben, was sie haben. Lasst uns erfüllt sein vom Heiligen Geist und nicht tot sein. Vielleicht bist du hier heute Morgen und in dir ist aber schon einiges gestorben oder vielleicht ist manches in dir dabei zu sterben. Vielleicht ist dein Glaube dabei zu sterben oder schon tot. Du zweifelst vielleicht an Gott. Du fragst dich, ob das alles Sinn macht. Du fragst dich, ob er überhaupt noch in deinem Leben wirken kann, dass er noch Wunder tun kann. Vielleicht brauchst du Heilung und du hast Schmerzen, seelisch, körperlich. Und du denkst, an Gott zu glauben, das lohnt sich nicht mehr. Es passiert doch eh nichts mehr. Ich bete schon so lang. Vielleicht betest du auch schon lange für deine Familienangehörige, die nicht gerettet sind. Dann bitte doch den Heiligen Geist, dass er dein Herz erfüllt, dass du neu wieder mit Glauben belebt wirst, dass du wieder echten, lebendigen Glauben hast durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oder vielleicht bist du hier und deine Hoffnung ist schon gestorben. Du hast keine Hoffnung mehr für deine Zukunft. Du hast vielleicht falsche Entscheidungen getroffen in deinem Leben. Vielleicht warst du weg von Gott und du denkst, wie kann Gott mich jetzt noch gebrauchen? Wie kann ich jetzt noch auf dem richtigen Weg gehen? Aber bitte auch hier den Heiligen Geist, dass er dich erfüllt, dass du wieder neu Hoffnung hast, dass du glauben kannst und Hoffnung haben kannst, dass Gott dir eine Zukunft schenkt, so wie du es dir erhoffst. Vielleicht bist du auch hier und die Liebe in dir ist schon gestorben. Vielleicht die Liebe zu anderen Menschen. Vielleicht wurdest du schon so oft verletzt, dass du aufgehört hast zu lieben in der Gemeinde, in der Familie. Vielleicht ist sogar die Liebe zu deinem Ehepartner gestorben. Vielleicht ist deine Ehe nicht mehr so schön, wie du es dir erhofft hast. Und vielleicht merkt ihr das sogar beide. Vielleicht seid ihr beide sogar gläubig und ihr wisst nicht, wie da wieder richtig Leben reinkommt. Und ich möchte uns echt sagen, wir brauchen nicht Ehebücher. Sie helfen ein bisschen, aber wir können 10 Ehebücher lesen. Das wird nicht so helfen, wie wenn die Kraft des Heiligen Geistes uns erfüllt. Wie wenn sein Geist unser Herz erfüllt. Dann haben wir echtes Leben, echte Liebe, auch in der Ehe. Oder die Freude. Vielleicht bist du hier und die Freude ist schon in dir gestorben. Vielleicht erlebst du schwere Not gerade. Vielleicht hast du körperliche Schmerzen, seelische Schmerzen. Die Umstände, in denen du lebst, sind so schwierig. Und du fragst dich, wie kann ich mich da noch freuen? Aber ich möchte dir sagen, der Geist Gottes ist ein Geist der Freude, der die Herzen mit Freude erfüllt, egal wie es um uns ausschaut. Könnt ihr Amen dazu sagen? Sein Geist belebt auch das in uns, echte Freude, egal wie es aussieht. Und so könnte ich hier weitermachen. Friede, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut, sind die Dinge gestorben in uns? Und ihr merkt schon, das sind die Früchte des Geistes. Das möchte der Geist Gottes in uns wieder neu beleben. Wer von uns möchte mehr vom Heiligen Geist? Wer möchte von uns neu belebt werden? Ihr braucht nicht zu strecken. Wir haben ja am Donnerstag Christi Himmelfahrt gefeiert. Und bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sagte er, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Vaters, auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und was haben seine Jünger gemacht? Sie haben genau das gemacht. Sie sind nach Jerusalem und sie warteten dort und sie beteten. Und sie haben nicht nur gebetet, das heißt, dass sie beständig gebetet haben. Wir können das gerne nachlesen. Apostelgeschichte 1, ab Vers 12. Da steht, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Die Jünger beteten beständig. Die Jünger hätten vielleicht sagen können, ach, das, was wir erlebt haben mit Jesus, das reicht doch aus. Wir haben seine Wunder gesehen, wir haben gesehen, wie er von den Toten auferstanden ist. Das reicht uns, schon allein dieses Zeugnis wird doch Kraft haben. Aber nein, sie haben sich nicht damit abgefunden, das hat ihnen nicht gereicht. Sie wollten mehr von Gott. Sie wollten diese Verheißung wirklich empfangen, die Jesus ihnen versprochen hatte. Sie wollten diese Kraft, von der Jesus gesprochen hat, erleben. Und deshalb beteten sie beständig darum, bis sie es empfingen. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dieselbe Verheißung, die gleiche Verheißung gilt auch für uns. Auch heute noch. Glaubst du das? Glauben wir das? Die Verheißung des Heiligen Geistes. Er möchte uns so gern erfüllen, das sagt sein Wort, Jesus sagt es, er möchte uns so gern seinen Heiligen Geist schenken und uns erfüllen, mit dieser Kraft ausfüllen. Er will uns beleben, er will uns mit seinem Geist beleben. Doch wir müssen ihn auch bitten. Wir müssen auch wie die Jünger darauf warten und beständig beten. Wir befinden uns kalendarisch gerade zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Und genau in dieser Zwischenzeit trafen sich die Jünger. Das ist genau die Zeit, in der die Jünger gewartet haben. Sie wussten nicht, wann es passieren wird. Sie wussten nur, es wird bald passieren. Aber sie warteten und sie beteten in dieser Zwischenzeit. Im Obergemach heißt es, regelmäßig. Und auch wir müssen nirgends hinfahren, um das zu erleben. Wir müssen nirgends hingehen, um die Erfüllung und die Taufe mit dem Geist zu erleben. Wir müssen kein Seminar oder keinen Kurs besuchen. Wir müssen nicht zu einem gesalbten Prediger fahren, zu einem großen Event. Jesus ist der, der tauft. Und er sagt in Matthäus 6, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür, sodass du Ruhe hast und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und er wird es dir öffentlich vergelten. Das heißt, wir müssen nicht irgendwo hingehen. Das ist ganz einfach. Wir können, so wie die Jünger, in unser Zimmer gehen und dort dafür beten. Und dort dem Gott begegnen, der Leben schenkt, dort dem Heiligen Geist begegnen, dort die Erfüllung erleben. Warte nicht, bis du hierher kommst, ein- oder zweimal die Woche, zweimal in der Woche, sondern geh in dein Zimmer und dort wirst du ihn erleben. Das verspricht uns hier Jesus. Und ich kann von mir wirklich sagen, die gesegnetsten Zeiten für mich sind die Zeiten, wenn ich zu Hause bin und bete, entweder allein oder mit meiner Frau. Das sind wirklich die Zeiten, wo ich am meisten gestärkt werde, wo ich am meisten seinen Geist erlebe, wo ich erlebe, wie er spricht und Veränderung schenkt. Das ist die Zeit im Kämmerlein, im Zimmer, in Ruhe. Und lasst uns diese Zwischenzeit jetzt nutzen. Lasst uns beten. Wir feiern nächste Woche Pfingsten. Lasst uns wirklich diese Woche beten dafür, dass er uns neu seinen Heiligen Geist schenkt. Ich möchte zum Schluss nochmal zurückkommen auf die Gemeinde in Sardes. Jesus hat ihnen gesagt, was sie tun sollen. in Vers 3 steht, Offenbarung 3, Vers 3, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Jesus sagt dieser Gemeinde in Sardes, denke daran, was du empfangen und was du gehört hast. Was sollen sie empfangen? Auf was sollen sie hören? Oder was haben sie empfangen? Gemeint ist hier das Evangelium, das echte Evangelium. Und er sagt, komm zurück zum echten Evangelium. Es gibt leider, muss man sagen, Gemeinden, die den Heiligen Geist komplett ausklammern. Sie haben da vielleicht Missbrauch erlebt und vielleicht Irrlehren erlebt, und es gibt da auch leider wirklich vieles, was nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Aber wir können den Heiligen Geist aus unserem Leben, aus unserem täglichen Leben und aus der Gemeinde nicht einfach ausklammern. Wir können ihn nicht aus der Bibel ausklammern. Der Heilige Geist ist für uns Christen so wichtig. Das heißt, dass Jesus aufgefahren ist und er hat gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, er ist euer Tröster, er ist euer Beistand. Der Heilige Geist ist bei uns jeden Tag, er möchte uns führen, er möchte uns leiten, uns erfüllen, uns beleben, uns die Kraft dazu geben, ihm zu dienen. Er spricht zu unserem Herzen, er ist uns nah, er tröstet uns. Deswegen lasst uns neu wieder da für die Taufe im Heiligen Geist beten. Lasst uns danach streben. Lasst uns für die Geistesgaben beten, für das Beten in neuen Zungen. Es nirgendwo in der Bibel wird erwähnt, dass das aufhören wird. Lasst uns zurückkommen zum echten Evangelium. Jesus sagt, dass er uns das schenken wird. Es gilt für uns heute. Deswegen lasst uns dadurch wieder neu danach streben, damit wir effektiv werden in seinem Reich und ihm dienen können. Lasst uns nicht tot sein, sondern lasst uns leben. Jesus sagt, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer bittet, dem wird gegeben. Und hier spricht er vom Heiligen Geist. Ihr könnt es daheim nachlesen. Er spricht hier vom Heiligen Geist. Das gilt für uns. Deswegen lasst uns aufstehen. Ich möchte uns da wirklich ermutigen, kommende Woche, dass jeder daheim betet, dass wir dafür wieder neu beten, dass wir uns jeden Tag entscheiden. Sein Geist ist für jeden von uns. Er möchte seinen Geist uns schenken, egal ob du Hausfrau bist oder Geschäftsmann. Es ist für jeden. Er hat alle erfüllt mit dem Heiligen Geist, die dort gebetet haben. Die ersten Jünger, die ausgegangen sind, die waren alle erfüllt, es waren nicht nur die Apostel, es war die ganze Gemeinde. Das gilt für uns alle. Lasst uns doch lebendig sein. Lasst uns doch bitten um diesen Lebensspender, um den lebendigen Geist. Lasst uns dafür echt kommende Woche beten. Nicht nur kommende Woche, auch weiterhin natürlich. Ja, lasst uns einfach beten. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du deinen Geist verheißen hast. Danke, Herr Jesus, dass du auch heute noch lebst, dass du deinen Geist uns geschenkt hast, Herr Jesus. Herr, wir wollen voller Erwartung auf dich schauen, Herr, und darum bitten, Herr Jesus. Herr, wir brauchen deinen Geist, Herr, um Kraft zu haben. Wir brauchen deinen Geist mehr denn je, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst. Ich bitte dich, dass du uns einen Hunger schenkst, dass du uns ein brennendes Herz schenkst, Herr, dass wir wirklich danach suchen, Herr, im Alltag, Herr, zu Hause, dass wir auf die Knie gehen, Herr, und deinen Geist suchen, Herr. Du möchtest, dass wir leben. Du möchtest nicht, dass wir tot sind. Herr, du möchtest uns echtes Leben schenken, Herr Jesus. Ich bitte dich für uns alle, Herr. Ich bitte dich für mich, Herr Jesus. Wir wollen uns entscheiden, Herr, danach zu streben. Wir wollen uns entscheiden, Herr, dich zu suchen, Herr. Du hast so viel mehr für uns, Herr. Viel mehr, als wir uns vorstellen können, Herr. Du hast es verheißen in deinem Wort. Und wir wollen glauben, Herr. Ich bitte dich, erfülle uns mit deinem Geist, Herr. Gib uns Gaben des Geistes, Herr Jesus, dass wir dein Werk tun können als Gemeinde, als Einzelne, hier in dieser Stadt, Herr, in der Umgebung. Herr, ich danke dir, dass du treu bist. Danke, dass dein Wort wahr ist. Herr, wir wollen zurückkommen zum wahren Evangelium, Herr, wo dein Geist so notwendig ist, Herr Jesus. Herr, wir wollen keine Angst haben. Wir wollen uns ausstrecken nach dir. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Danke, dass du lebst, Herr. Danke, dass du hier bist. Du bist so gut zu uns. Danke, dass du deinen Geist gerne gibst, Herr. Du gibst deinen Kindern gerne, Herr Jesus. Wenn schon wir, die wir böse sind, unseren Kindern Gutes geben, wie viel mehr gibst du denen deinen Geist, die dich darum bitten? Und ich danke dir, Herr, mach uns lebendig, mach mich lebendig, mach uns als Gemeinde lebendig. Herr, wir brauchen deine Kraft so sehr, wir brauchen die Kraft deines Geistes, Herr Jesus. Schenk du neues Pfingsten in unsere Herzen, schenk du neues Pfingsten in unsere Gemeinde, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du schon angefangen hast und es tust, Herr. Wir ehren dich, Herr. Amen.